Nicht der Mangel an Pflegekräften ist das Problem, sondern die schlechten Arbeitsbedingungen und fehlende Wertschätzung. Ohne echte Unterstützung bleibt der Pflegenotstand unlösbar.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß
Herzlich
dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pflegedialog-Podcast. Hallo Holger.
Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörer.
Ja, in der heutigen Folge wollen wir uns mal die aktuelle Situation aus unserer Sicht in der stationären Pflege anschauen. Wollen auch da ein paar Perspektiven beleuchten.
Ja, hast du vollkommen recht. Es wird immer alles auf die Anzahl der Pflegekräfte geschoben. Wenn wir uns das zu eigen machen, machen wir es uns einfach, finde ich, Christian, viel zu einfach.
Ist safe, ist so, ne? Nun, Holger, stationäre Pflege. Wir hatten ja schon eine Podcast-Folge mal zu dem stammbulanten Konzept gemacht. Jetzt sind wir mal in die genaue Richtung stationäre Pflege. Was ist da gerade Status quo? Wo liegen denn die Probleme aus deiner Sicht?
Ja, die sind im Grunde genommen, Christian, sehr, sehr vielschichtig. Natürlich gibt es Einrichtungen, die an der Grenze des Machbaren mit Pflegefachkräften sind. Und wenn wir uns jetzt so die Arbeitsweise und die Organisationsweise in den Einrichtungen angucken, bedeutet das, dass die Mitarbeiter sehr vielschichtige Aufgaben haben, die sie selber ausführen müssen nach den Qualitätsniveaus, also 4. Und sie kommen, das ist ein Problem, nicht mehr dazu, ihre Aufsichtspflicht gegenüber den einjährigen, zweijährigen beziehungsweise den ungelernten Mitarbeitern auszuüben. Das ist das eine. Das heißt, es können Pflegefehler entstehen, Schäden an den Bewohnern, Wundliegen oder ähnliches, nur mal als Beispiel genannt, weil einfach die Fachkraft aufgrund dieser Aufgaben, die ihr vorbehalten sind, gar nicht mehr dazu kommt, ihre Fachaufsicht auszuüben. Das ist der eine Punkt. Wenn man jetzt das weiterspinnt, wenn sowieso Mitarbeiter krank sind, oder Stellen nicht besetzt sind, geht die Arbeitsbelastung von der Menge hoch, aber auch von der Zeit, weil sie dann die Überstunden machen muss. Wir hatten ja in der Vorbereitung dieses Podcasts mal geguckt und da stand was, dass über 30%, glaube ich, regelmäßig so und so viel Überstunden machen. Oder wenn es Teilzeitkräfte sind, mehr Arbeitsstunden. Und was bedeutet das für die, die noch da sind, die also die Arbeit machen, die gewillt sind, gut zu arbeiten, sie kommen an ihre Belastungsgrenze dran, an die psychische und körperlichen Belastungsgrenzen. Weil ich unterstelle erstmal jeder Fachkraft, dass sie ihre Arbeit so gut wie möglich nach ihrem besten Wissen absolvieren möchte. Und wenn ich jetzt unter Stress komme, weil die Arbeit immer mehr wird, und ich vielleicht auch im Hinterkopf habe, Mensch, ich muss ja doch nochmal bei den Hilfskräften gucken, läuft da alles richtig, macht sie selber mehr Fehler. Weil einfach zu viel in ihrem Kopf, in ihrem täglichen Aufgabenbereich drin ist. Das sind Punkte, die da eine ganz große Rolle spielen. Dann kommt noch so oft, liebe Einrichtungsbetreiber oder Leitungskräfte, wenn ihr mir zuhört, nicht immer das Dankeschön. Es muss nicht immer gleich eine Gehaltserhöhung oder eine Prämie sein, aber die Mitarbeiter wertschätzen, dass man auch mal sagt Dankeschön. Und da habe ich ein schönes Beispiel für euch. Ich habe jetzt am Montag, Dienstag in einer Einrichtung 43b Betreuungskräfte Refreshkurs gemacht. Und am ersten Tag hat die Chefin der Einrichtung mehrere Familienpizzen bestellt, als Dankeschön für die tolle Arbeit der Betreuungskräfte, dass die durch eine Phase, die hatten großen Wasserschaden im Keller, mussten ihr ganzes Material umräumen und so weiter, trotzdem noch ihre Betreuungstätigkeit toll durchgeführt haben, als Dankeschön. Und da habe ich gesagt, das finde ich doch toll, dass da mal eine Anerkennung kommt, dass ihr da so einen Einsatz gezeigt habt. Und da hieß es, ja, Die neue Chefin macht das. Die ist erst seit Januar da in dem Haus, die Einrichtungsleitung. Aber die sieht, wenn wir mehr machen wie sonst, weil wir es machen müssen oder machen wollen. Und da kriegen wir immer irgendeine Form von Dankeschön. Und das zeigt doch, Wertschätzung ist auch für die Mitarbeiter etwas zur Motivation. Wenn ich jetzt zur Arbeit komme und weiß, ich weiß nicht, wie ich das heute schaffen soll, habe jemand im Rücken, der mir bei den Rücken stärkt, sagt, dann mach das, was unbedingt sein muss, so gut wie du kannst. Und hinterher auch mal, Dankeschön, du hast ja trotzdem alles heute geschafft, finde ich klasse, komm, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man die Leute den Stress wegnimmt. Das ist für mich Stresslinderung, solche Führungsqualität, dass man da die Mitarbeiter lobt, dass man vielleicht auch mal selber unterstützt. Und das wird auch oft vergessen. Jetzt kommen noch die Bewohner dazu. Was passiert denn aus Sicht der Bewohner, wenn die Mitarbeiter unter Stress und Hektik sind? Die beschweren sich dauernd. Je mehr Beschwerden ich habe, umso mehr muss ich mich mit denen beschäftigen. Und das kostet auch wiederum Zeit. Einmal die Mitarbeiter, dann aber auch die Führungskräfte. Das ist so eine, wie sagt man das, Christian, wie heißen diese Spiralen, die immer weitergehen? Das ist eine Spirale ohne Ende. Da kommt eins zum anderen dazu und die Situation.
Kreislauf.
Wird nie besser, geht immer weiter, wird immer größer, die Probleme.
Also das war quasi ein Zyklus, ne? Also ja. Diese Spirale, die du meinst, nennt sich halt Zyklus, ne?
Ja, danke. Christian, dieser Zyklus, es wird nicht besser, sondern immer schlechter. Ja. Die Ausfallquoten der Mitarbeiter gehen hoch, die Bewohnerzufriedenheit geht immer weiter runter, der Frust bei den Führungskräften. Und das kann darin enden, dass es Einrichtungen dann wirklich sehr schlecht geht, dass sie sogar bis hin zur Schließung diese Spirale sich dreht. Das habe ich schon erlebt. Und das ist
auch. Ich muss da jetzt erstmal kurz unterbrechen, weil du schon sehr, sehr schnell quasi in neue Themen, also Perspektiven reingerutscht bist. Aber ich will einen wichtigen Punkt da irgendwie nochmal kurz aufgreifen. Also was die statistischen Zahlen angeht, da habe ich noch einen einzelnen Part, wo wir nochmal reingehen können, nur ganz genau zu sagen. Die sind natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ne? Wir haben den ganzen Research, den wir gemacht haben, haben uns die Pflegestatistik angeschaut, auch etwaige Pflegekraftvorausrechnungen. Also wie sieht es denn 2030 bis 2049 aus mit dem Berufszweig und was können wir erwarten, sozusagen. Aber was mich natürlich brennend interessiert, ist, du hast es gerade schon gesagt, also der Fachkräftemangel beziehungsweise die Personalausstattung, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, mit Personalausstattung meine ich natürlich auch, wie gut qualifiziert sind alle Mitarbeiter, wie kundenorientiert sind alle Mitarbeiter etc. Also wie sehr quasi beeinflusst der Mangel dieser Personalausstattung dadurch, dass man hohe Fluktuation hat oder ein schlechtes Betriebsklima und so weiter, wie sehr beeinflusst das die Versorgungsqualität?
Eine ganze Menge in meiner Einstellung. Ich habe keine aktuellen Statistiken, die werden leider nicht allgemein veröffentlicht, zum Beispiel der Eimaufsichten, wie ist die Dekubituslage vergleichbar zu Vorjahreszeitraum, wie sind die angestiegen, wie sind die Beschwerden über mangelnde Versorgungsqualität von Seiten der Bewohner, die bei der Heimaufsicht gemacht werden. Diese Zahlen werden immer so unter dem Siegel der Verschwiegenheit gehalten. Man weiß es nur von seiner eigenen Einrichtung. Und ich weiß aus einem Gespräch mit einer Heimaufsicht in Niedersachsen, die ich persönlich seit Jahren kenne, dass die Anzahl der Beschwerden der Bewohner nach oben gegangen ist in Bezug auf die Pflegequalität. Das Essen und solche Sachen lassen wir einfach mal weg. Rein auf die Pflegequalität. Und sie ist auch der Meinung, dass ein starker Anstieg an Pflegeproblemen aufgetreten ist. Die Leute werden nicht genug mobilisiert aufgrund des Personalmangels oder der mangelnden Qualifikation. Das bringt eine Erhöhung des Pflegegrades gegebenenfalls. Das heißt, dass wir Leute dafür sorgen, dass sie unnötig einen höheren Pflegegrad bekommen. Das ist aber auch wieder eine Spirale, weil dann brauche ich auch mehr Pflegekräfte, der Schlüssel. Also, das
ja, oder besser, zusätzlich noch besser ausgebildet.
Ja.
Also in einem bestimmten Fachbereich sozusagen. Also würdest du sagen, dass es gibt ja immer sozusagen, gibt ja immer die Sache der Korrelation. Also kann man ganz klar sagen, wenn ich auch innerhalb meiner Einrichtung, also nehmen wir mal nur diesen Mikrokosmos, gehen wir gar nicht in die ganze Branche, sondern nur in mein, wenn ich also feststelle als Einrichtungsleitung oder als Pflegedienstleitung, ich habe eine gewisse Einschränkung kommt häufiger vor als vielleicht noch in Vorperioden, sage ich jetzt mal, ja, dann sollte ich nicht nur schauen, ob das gegebenenfalls äußere Einflüsse hat, sondern eben auch, wie es um die Kompetenz meiner Mitarbeiter bestellt. Wenn wir jetzt zum Beispiel merken, Dekubitus, ja, ich habe eine erhöhte Anzahl an Bewohner, die häufiger an Dekubitus bekommen, dann kann ich das nicht nur von außen sozusagen sehen, sondern muss auch mal schauen, was haben wir für einen Lieferant gewechselt und so weiter, ne?
Ja, ich muss gucken, wer hat das erkannt? War der Mitarbeiter qualifiziert? Muss ich vielleicht in der untersten Ebene bei den Ungelernten oder jetzt Schrägstrich diese 200 und Stunden, die da gefordert sind, muss ich da noch was an Weiterbildung ermöglichen? Zum einen, zum anderen, warum die Kontrollpflicht der Fachkraft vielleicht hat nicht stattgefunden? Ne? Das sind also die inneren Faktoren, die da eine große Rolle spielen. Und damit die Pflegequalität insgesamt nachlässt. Wir haben ja eine Folge gemacht für Betreuungskräfte und andere Tätigkeiten vor kurzem. Und das spielt ja auch mit rein. Wenn die Betreuungskräfte auf einmal Aufgaben übernehmen, für die sie nicht qualifiziert sind, und da erleidet jemand einen Schaden, zum Beispiel bei der Speiseaufnahme, Verschlucken, Aspiration, Notfall entsteht. Also das sind Sachen, die entstehen aus diesen Punkten.
Ja, und ich meine, wir haben ja auch schon mehrere Folgen in mehreren Folgen schon das Thema der Arbeitgeberattraktivität sozusagen sehr stark auch als Perspektive in den Fokus gehoben. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so tief reingehen, weil ich glaube, dass jeder, der den Podcast jetzt schon eine Weile verfolgt hat, auch schon weiß, dass das wichtig ist, dass man ein attraktiver Arbeitgeber ist. Aber ich will einen Aspekt dieser Attraktivität nochmal rausholen. Du hattest ja das Wertschätzungsthema angesprochen, Holger. Da will ich mal als ein Teilaspekt oder eine Teilperspektive nochmal genauer drauf schauen. Wenn du sagst, okay, die Einrichtungsleitung, Pflegedienstleitung sollten die Mitarbeiter mehr wertschätzen, hast du da Gedanken zu, wie sie das konkret, also Wertschätzung zeigen können? Ja, hast du da vielleicht aus deiner Erfahrung Beispiele, die auch in den Fortbildungen, die du gibst, einfach von Einrichtungsleitungen, PDLern oder so oder anderen Mitarbeitern einfach häufiger angesprochen werden, die wirklich gut ankommen? Du hast es ja schon, ein Beispiel hast du ja schon gesagt, ja, das Lob direkt, wortwörtlich, ja, aber das ist ja auch nur eine Möglichkeit, ja. Kennst du noch weitere?
Ja, natürlich. Wenn ich mich auch alle Mitarbeitergruppen in allen Qualifikationsstufen kümmere, dass die immer wieder neuen Input bekommen, Wissen vermittelt bekommen, vielleicht auch über das hinaus, was sie wissen müssten, damit sie einfach Situationen besser einschätzen können, ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe ganz viele Einrichtungen, da wird eine Schulung zu einem Thema festgesetzt, da habe ich dann nur eine Gruppe sitzen. Ich sage, was ist mit denen? Ja, das machen die doch gar nicht. Ich sage, ja, aber die melden euch das. Nehmen wir den Dekubitus als Beispiel, den Hautzustand. Wenn eine ungelernte Kraft nicht in der Lage ist zu erkennen, da ist eine Hautveränderung, die ich weitermelden muss, dann kriegt die Fachkraft das nicht mit, die nur die Pillen verteilt oder andere behandlungspflegerische Tätigkeiten macht. Das ist doch wichtig, dass ich auch, wenn die es nicht versorgt, die Hilfskraft informieren muss, hier, wenn sowas auftritt, das sieht so und so aus. Also die Fort- und Weiterbildung aller Berufsgruppen ist für mich Wertschätzung und ist lebensnotwendig für den Betrieb. Je mehr der Mitarbeiter in seinem Verantwortungsbereich ein Wissen hat, umso mehr kommt das allen Bewohnern und mir als Einrichtung ja auch zugute. Na, die Pflegequalität ist dann sehr, sehr hoch. Ja, wie soll ich das sagen, Notfallnagel machen müssen, Schulungen für Mitarbeiter, weil was passiert ist und die Heimaufsicht gesagt hat, so geht das nicht, sofort alle Mitarbeiter schulen. Gerade in den letzten Jahren vermehrt solche kurzfristigen Anfragen, wo die nur einen ganz kurzen Zeitraum bekommen. Bis dahin müssen die Mitarbeiter auf das Thema geschult sein. Und das ist nicht nur der Dekubitus, es geht auch um Ernährung, ne? Dass man sich um die Ernährung kümmert und so weiter. Und eine Pflegehilfskraft sieht doch auch, oder eine Betreuungskraft, wenn die da vorbeigeht, ach, der hat sein Essen dem Nachbarn zugeschoben, das muss weitergemeldet werden. Das muss aber derjenige wissen, warum ist das so wichtig? Nicht einfach sagen, wenn der nicht isst, sag Bescheid. Ne? Ach, der isst das bestimmt später noch und man geht vorbei. Nein, stehen bleiben, beobachten und sagen, aha, liebe Fachkraft, das und das habe ich gerade beobachtet. Ne? Das sind so ganz, ganz wichtige Themen, diese Fort- und Weiterbildung. Ja, Wertschätzung heißt auch für mich, Mitarbeiter in bestimmte Entscheidungen und Abläufe einbinden. Man verursacht ja auch eine Akzeptanz, der Mitarbeiter ist mir wichtig, seine Meinung, seine Ideen.
Ja.
Vorschlag, dass ich den prüfe und nicht gleich sage, ich bin hier der Chef, das wird so gemacht, wie ich das will. Ich bin auch nur Mensch, ich kann Sachen auch aus meiner Position anders sehen. Nehme ich immer QM. Tja, wenn das QM von oben nach unten geht, können die unten gar nichts mit anfangen. Ich muss dann T-Zirkel gründen, wo ich sage, liebe Mitarbeiter, wir müssen da eine Veränderung oder da etwas einführen. Wie ist es für euch sinnvoll, in die Arbeit zu integrieren und nicht 10 Formulare, wo ich die Informationen schon 5-mal in anderen habe, sondern sagen, was ist für euch praktikabel und kann dann von oben entscheiden, reicht das aus rechtlich oder nicht? Dann muss man sich annähern. Das heißt, die Einbindung der Mitarbeiter, ganz, ganz wichtiger Punkt, Christian.
Ja.
Das sind so die Sachen, die mir ad hoc auf deine Frage in Sinn gekommen sind.
Die kommen auch häufiger in den Unterrichten, ne? Ja. Du bist ja Fachdozent in den Leitungsfortbildungen und so weiter. Ich aus der Perspektive, also ich kann aus der Perspektive sprechen als Führungskraft, die ich lange Jahre war, und aus einer Leadership, mehrere Leadership-Fortbildungen und natürlich ein Studium. Da ist natürlich quasi Wertschätzung als Führungsqualität, also wertschätzen können als Führungsqualität natürlich auch ein wichtiger Teilaspekt gewesen. Und ich glaube, das fängt immer bei der Haltung an, was denke ich von Menschen etc. Jeder Mitarbeiter, wenn ich jetzt einfach sage, du musst mehr loben. Ja, ich kenne das auch aus meiner Perspektive in der Vergangenheit, wenn ich mir selbst vorgenommen habe, saß ich im Dezember, hey, was kann ich an mir verändern, du musst mehr loben. Das Problem, was ich immer gesehen habe, ist, wenn es nicht authentisch ist,
ja,
merkt das der Mitarbeiter und dann wird es schwierig, dann könnte es sogar zu mehr Konflikten führen.
Natürlich.
Und deswegen startet es eigentlich bei der Haltung. Ich muss wirklich schauen, was kann ich wirklich ehrlich und aus meinem Herzen heraus loben. Ja, so nicht nur des Lobens willens, ja, weil ich sage, okay, ich muss die Leute jetzt mehr loben, sondern wirklich ernst gemeint den Leuten zu sagen, ey, vielen, vielen Dank. Ne, so, das wollte ich jetzt nur mal dazu sagen. Und ich glaube, da bist du einfach komplett dabei, ne?
Ja, gebe ich dir vollkommen recht, Christian. Da sind wir d'accord.
Und wir hatten eine relativ coole Idee vor 3 Jahren mit meiner Kollegin. Es ist wirklich eine Kleinigkeit, Leute. Das ist wirklich eine Kleinigkeit, aber das hat so einen krassen Impact auch in den Mitarbeitergesprächen dann ausgemacht, weil die haben das direkt gefeedbackt, dass das für die echt eine Welt war. Und zwar haben wir zu den Geburtstagen, die haben sonst vorher immer nur, in Anführungsstrichen nur, ein Geburtstagsgeschenk bekommen, sozusagen eine Ansprache direkt, man ist hingegangen, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Was wir diesmal noch gemacht haben, ist vor allem auch WeMood-Mitarbeiter und so weiter, wir haben eine handgeschriebene Karte, Geburtstagskarte, handgeschrieben mit einer Unterschrift. Hat für die eine Welt bedeutet. Ja, war für die so eine große Anerkennung, weil die waren nicht so häufig mit mir in Kontakt oder mit meiner Kollegin in Kontakt. Das hat für die echt was gemacht. Wir haben dann angefangen, wenn jemand länger als 14 Tage krank ist, kommt nicht der Anruf, wann bist du wieder fit? Sondern wir schicken, also jemand im Krankenhaus ist sowieso direkt ein Blumenstrauß. Aber wenn jemand länger krank war, einfach zwischendurch, ey, wir warten auf dich, wir freuen uns, wenn du wieder gesund bei uns bist. Ja, haben wir eine Karte vorbereitet mit eigenem Design, haben das drucken lassen, irgendwie, keine Ahnung, in der Erstellung mit Druck irgendwie 70 Euro gekostet und da hatten wir 100 Karten liegen, ja, und konnten dann immer eine persönliche Nachricht draufschreiben und haben es einfach per Post verschickt oder irgendjemanden mitgegeben, der es mal im Briefkasten geworfen hat. War für die eine Welt.
Ja.
War für die eine Welt. Extrem viel. Oder ein persönliches Dankeschreiben. Was ich gemacht habe, ist, jedes Jahr dann, am Ende des Jahres sozusagen, habe ich begonnen, einen persönlichen Brief, auch jetzt, wo ich das Unternehmen verlassen habe, habe ich jedem Mitarbeiter auf einer gewissen Ebene, ja, weil ich konnte nicht allen Mitarbeitern dann auch einen Brief schreiben, sondern habe jedem Mitarbeiter auch ein paar persönliche Notizen aus meinem, na, die haben von mir alle einen Brief bekommen, also wirklich bin gegangen, habe mich verabschiedet und habe den Brief und habe gesagt, bitte erst lesen, wenn ich aus dem Haus bin. Macht so viel aus. Also ein Dankeschreiben.
Das persönliche Ebene, die ist ganz wichtig, wie du das mit deinem Beispiel gesagt hast.
Ja,
dass dein Mitarbeiter keine Nummer ist.
Genau, und was halt das Wichtige dabei ist, ist halt die Zeit. Man sieht, dass man sich Gedanken gemacht hat, ne? Und dass man einfach seine eigene Zeit investiert hat für den Mitarbeiter. Und das ist für den riesen Wertschätzung. Die geben uns ihre Zeit. Und wenn wir denen Zeit von uns schenken, das ist für die unfassbar wertvoll, ne? Das fand ich immer wichtig und war halt ein Riesen-Change im Thema Wertschätzung, ne? Genauso gut eine absolute Feedback-Kultur zu etablieren. Also so, dass man sich wirklich Zeit nimmt, nicht jetzt jede Woche oder so, das in irgendwelche Meetings zu integrieren, sondern wirklich zu sagen, wir haben ganz, ganz feste Feedback-Gespräche oder haben Mitarbeiterentwicklungsgespräche so in einem gewissen Turnus, ja, wo man einfach sich abholt, okay, jetzt hast du auch mal, du kriegst meine Zeit, ich höre zu, ja, und bin für dich da, für deine Themen und so weiter, ne? Das finde ich auch da nochmal das Thema, meine Wertschätzung, meine Zeit zu geben, meine Aufmerksamkeit zu geben, ja, fand ich. Wir haben dann quasi alle 6 Monate ein Feedback, also nicht ein Feedbackgespräch, sondern ein Evaluierungsgespräch gemacht, wo wir einfach über gewisse Ebenen, wir haben fest gesagt, okay, wir wollen uns alle 6 Monate zusammensetzen, aber dann bewertest nicht nur wir dich, sondern du auch uns. So. Und dadurch hat man natürlich ein gewisses Feedback-System geschaffen, wo man dann offen auch über gewisse Sachen sprechen durfte. Und was ich echt cool fand, ja, das habe ich mal Führungsfortbildung, tatsächlich von einer Pflegedienstleitung gehört, die mit in der Fortbildung war. Ich muss es ja nicht immer selbst geben, das positive Feedback oder das Lob oder so. Es gibt super, super viele Angehörige und super, super viele Patienten, die genauso positives Feedback oder Lob geben können. Man muss sie bloß dazu animieren. Also holt doch aktiv Rückmeldungen von euren Bewohnern und von den Angehörigen sozusagen ein und leitet es nicht in der Statistik erfassen, ja, im Sinne von, wir machen doch eine Umfrage. Nee, jemand quasi, also wenn Mitarbeiter besonders hervorgehoben werden, dann leitet es den weiter. Gibt es den, ey, wir haben gerade die Rückmeldung bekommen. Wir haben das ja tatsächlich, Holger, das weißt du noch, bei dem Ex-Arbeitgeber, wo ich war, haben wir das mit den Dozentenfeedbacks so gemacht, ne? Wenn jetzt ein besonderer Kurs gesagt hat, ey Mensch, das war wirklich eine tolle Stunde oder das war eine tolle Fortbildungstag, dann haben wir das aktiv sozusagen auch euch rübergegeben.
Richtig.
Weil auch das natürlich nochmal Wertschätzung ist. Genau. So, das waren so meine Gedanken dazu. Da gibt es natürlich noch viele, viele andere Sachen. Aber es führt alles auf den gleichen Aspekt zurück, dass natürlich Wertschätzung auch ein Stückchen weit die Attraktivität des Unternehmens sozusagen ausmacht. Aber ich will noch mal auf einen bestimmten Aspekt zu sprechen kommen. Und zwar haben wir ja schon auch in anderen Podcast-Folgen über die Finanzierung gesprochen. Wie würdest du denn sagen, beeinflusst denn gesetzlich und finanzielle Rahmenbedingungen die aktuelle Situation? Also wir hatten ja da schon in den Podcast-Folgen auch sehr kritische Worte gefunden und hatten auch die ein oder andere Gesetz, den ein oder anderen Gesetzesentwurf von unserem derzeitigen Gesundheitsminister auch mal kritisch betrachtet hinsichtlich der Attraktivität und der wirklichen Umsetzungsmöglichkeiten. Also wie wird es in der Praxis aussehen? Was sind deine Gedanken nochmal dazu?
Also da muss ich sagen, ist in der stationären Pflege gar nicht so negativ, diese gesetzlichen Vergütungsrichtlinien. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da ist immer der Leidtragende der Bewohner noch derzeit in den ersten 4 Jahren in einer Pflegeeinrichtung. Da haben andere Bereiche, die ambulante Pflege, da werden wir demnächst auch einen speziellen Podcast zu machen, wesentlich stärker von betroffen. Aber natürlich ist es so, alle Kosten steigen. Für uns privat, für dich, für mich, für alle Pflegemitarbeiter, für alle Einrichtungen. Wenn Lebensmittel teurer werden, werden auch die Großhändler, die die Einrichtungen beliefern, teurer und so weiter. Das heißt, man muss die Kostensituation im Blick haben und die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens. Aber das funktioniert, finde ich, noch relativ gut, weil die Einrichtungen, die wirtschaftliche Probleme bekommen, Christian, hat nicht unbedingt mit der Finanzierung durch die Pflegekassen, die Bewohner und so weiter zu tun, in meinen Augen, sondern da spielen auch noch andere Gründe eine ganz wichtige Rolle. Das sind denn oft auch Sachen, die sich über Jahre in der Vergangenheit so aufdividiert haben und jetzt irgendwann zum Platzen kommen. Da ist im stationären Bereich gar nicht so die Problematik meiner aktuellen Einschätzung nach.
Okay, alles klar. Und zu dem Thema ambulante Pflege machen wir ja tatsächlich, für die nächste Woche ist der Podcast geplant, dass wir uns die Situation mal anschauen. Machen wir quasi noch eine einzelne separate Folge. So, da brauchen wir jetzt
auch nicht. Da habe ich es nur kurz am Rande erwähnt.
Genau, genau. Dann würde ich jetzt nochmal kurz auf die schon versprochenen Zahlen aus unserem Research quasi eingehen. Und da sollte jetzt jeder auch nochmal die Ohren spitzen. Ich erzähle euch da höchstwahrscheinlich jetzt nicht so viel Brandneues, weil die Statistiken sind euch alle bekannt. Die sind auch durch die ganzen Medien auch schon sehr, sehr stark gepusht worden. Aber weil es einfach, um das eine runde Sache zu machen, wichtig ist und auch mal eine Dringlichkeit aufzuzeigen. Ja, also bis zum Jahr 2049 werden etwa 280.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. 280.000. Bums, das war ja schon mal der erste Schlaghammer. Und jetzt schauen wir uns mal die Entwicklung der also das ist eine Statistik vom Statistischen Bundesamt, ne? Also das ist eine offizielle Erhebung. Das Gleiche ist hier auch nochmal, Statistisches Bundesamt, Entwicklung der Pflegekräfte und Beschäftigungssituation. 2019 arbeiten rund 616.000 Pflege- und Betreuungskräfte in Teilzeit oder geringfügiger Beschäftigung. Dieser hohe Anteil ist teilweise durch den hohen Frauenanteil in Pflegeberufen bedingt. So steht es in dieser Statistik. Auch die Entwicklung der Löhne für Pflegekräfte in den letzten 10 Jahren ist hier dokumentiert. Also Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik und Löhne. Ja. Guck mal aber mal auf die Teilzeit. Ja. Was passiert dadurch? Pflegestatistik, die hohe Belastung in der Pflege führt zu erhöhten Teilzeitquoten. Rund 74% der Krankenpflege oder in der Krankenpflege und 79% in der Altenpflege arbeiten regelmäßig an Wochenenden, was den Beruf oft so unattraktiv macht. Also ihr merkt, auch die Teilzeitquoten und die hohe Prozentzahl an Teilzeitquoten ist nicht förderlich dafür. Überstunden. Eine Studie zeigt, dass 35,2% der Pflegekräfte mehr als 10 Überstunden pro Monat leisten müssen. Was natürlich, da brauchen wir nicht drum herum reden, wieder zu einer erhöhten Belastung führt. Zudem geben 66% der Krankenpfleger an, häufig unter starkem Termin- und Leistungsdruck zu arbeiten. So, und das sind alles Punkte, die müssen wir versuchen, irgendwie auszugleichen. Ja, indem wir einfach innerhalb der Arbeitgeber Verantwortungsbereich, weil wir können jetzt nicht so viel daran verändern, was in der Politik jetzt wirklich noch entschieden wird und so weiter. Aber wir können in unserem Einflussbereich natürlich schon Sachen beeinflussen, ne? Gucken wir uns mal an, der Krankenstand in der Altenpflege liegt bei 5,8% was über dem Branchendurchschnitt liegt. Ja, die häufigste Ursache für Fehlzeiten sind, jetzt kommt's, psychosomatische Beschwerden und psychische Erkrankungen. Worauf ist das zurückzuführen? Richtig, erhöhte Belastungen und Arbeitsbedingungen.
Richtig. Ja,
und da können wir mit viel mehr Gehalt und Löhnen die Leute sozusagen, den Leuten mehr Schmerzensgeld, es klingt jetzt sehr ketzerisch, aber mehr Schmerzensgeld bezahlen. Aber letztendlich werden sie dadurch eben, die Fehlzeiten werden nicht geringer oder die Beschwerden oder psychischen Erkrankungen werden nicht geringer, sondern das kriegen wir nur hin, wenn wir wirklich aktiv an den Arbeitsbedingungen arbeiten.
Darf ich da genau jetzt kurz nochmal eingreifen mit einem?
Natürlich, logisch. Ja, du kannst auch zwei.
Da ist mir der Gedanke gekommen, ich habe jetzt viele Arbeitgeber kennengelernt in den letzten Jahren, die zahlen Mitarbeitern Prämien für Zeiträume, in denen kein Krankheitsausfall ist. Das halte ich aber nicht für den richtigen Weg.
Okay, also die Mann, heißt Anreize.
Eiserkeit, ich gehe jetzt trotzdem arbeiten und dann stecke ich alle anderen an, aber ich kriege meine 100 oder 200 Euro Prämie. Das ist für mich der falsche Weg. Ist aber leider in vielen Einrichtungen derzeit wird versucht, das als Anreiz zu implementieren oder wird so gehandhabt.
Ja, also du sagst, es ist ein falsches Anreizsystem, ja, dass ich quasi die Krankheits- oder die Nicht-Fehlzeiten sozusagen mit einer Prämie ausstatte. Hast du dann Gedanken, wie sie es vielleicht besser machen könnten?
Einfach alle Punkte, die sonst dazu beitragen können, die wir eben angesprochen haben, zu implementieren, zu überprüfen, wie weit kann ich die noch verbessern? Die Wertschätzung und so weiter, die Fort- und Weiterbildung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, das habe ich von manchen Teilnehmern unterm Siegel der Verschwiegenheit erfahren, dass die gesagt haben, naja, habe ich gesagt, dann schleppe ich mich die 3 Tage noch rum, bis der Zeitraum zu Ende ist und mache dann eben 2 Wochen krank. Das habe ich von mehreren Mitarbeiterinnen in Pflegeeinrichtungen gehört. Nach dem Motto, wenn ich jetzt noch 3 Tage durchhalte, dann kriege ich da 200-300 Euro und dann kriege ich eben im nächsten Zeitraum nicht, aber dann mache ich das einfach, dann erhole ich mich richtig. Das sind so Aussagen, die ich sehr häufig gehört habe und das halte ich für sehr bedenklich.
Holger, ich finde das nochmal einen wichtigen Impuls und lass uns doch mal bitte eine Podcast-Folge zu dem Thema machen. Was gibt es denn für Anreizstrukturen als Teil so einer Wertschätzungsfolge, ja, oder so einer Arbeitgeberattraktivität? So, was gibt es denn für Benefit-Systeme derzeitig? Was gibt es für Anreizsysteme und welche Themen setzen denn vielleicht, also aus unserer Sicht, aus deiner Sicht, aus meiner Sicht, ja, da werden wir sicherlich unterschiedliche Meinungen haben, ja, an gewissen Stellen.
Menschen.
Genau, aber dass wir uns das vielleicht mal anschauen,
ja.
Dann würde ich das mal aufnotieren und dann machen wir dazu mal eine konkrete Folge, weil das finde ich echt wichtig, weil häufig meint man etwas sehr, sehr gut und das Anreizsystem setzt die falschen Anreize und ich wundere mich, warum habe ich denn jetzt eine Fehlzeitenquote von 10%, wo ich letztes Jahr noch 5,8% hatte, also bei allen gleich gebliebenen sozusagen Kennzahlen habe ich nur das verändert und ich habe eine schlechtere sozusagen schlechtere Fehlzeitenquote. So, und dann kann man ja sehr, sehr stark davon ausgehen, dass es an dieser Änderung des Anreizsystems liegt. Lass uns da mal eine Folge zu machen. Das fände ich echt cool. Wenn ihr dazu sogar Beispiele habt, also wenn ihr ein bestimmtes Anreizsystem habt, was ihr irgendwie nicht so cool findet oder wo ihr sagt, boah, das fördert jetzt irgendwie nicht meine Motivation. Und dann schreibt uns das super gern mal in die Kommentare oder schickt uns dazu auf Instagram oder TikTok eine Nachricht. Dann
aber auch das nehme ich mit ein, wenn tolle Sachen sind.
Absolut. Schickt uns mal genau die Punkte, wo ihr sagt, ey, die sind echt top. Da haben sie sich echt Gedanken gemacht. Das sind sozusagen so Wertschätzungsgesten, die ich jetzt zum Beispiel jetzt erfahre, die ich bei meinem Vorarbeitgeber noch nicht hatte, eben sowas wie mit so einem persönlichen Brief geschrieben, ja. Wie sind eure Erfahrungen da? Welche Maßnahmen gibt es denn in eurer in eurer Einrichtung. Schreibt uns das super gern mal. Da bin ich super gespannt, weil es gibt da immer so goldene Nuggets irgendwie, wo man sagt, boah, da hat sich eine Führungskraft wirklich was einfallen lassen. Das finde ich toll. Genau, dann sind wir für diese Woche durch mit dem Thema. Dann bleibt mir noch zu sagen, danke Holger für deine Zeit. Und
bitte.
Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Oder ihr hört uns hoffentlich nächste Woche an gleicher Stelle.
Bleibt gesund, bis demnächst.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.